Hören wir zu Beginn auf ein kurzes Gebet. Herr, heute habe ich bis jetzt alles richtig gemacht. Ich habe nicht getratscht, nicht die Geduld verloren, ich war nicht gierig oder grantig, bösartig oder egoistisch. Darüber bin ich wirklich froh. Aber in ein paar Minuten, Gott, werde ich aufstehen. Und dann brauche ich eine Menge Hilfe. Danke, dass du bei mir bist. Amen. So ist es doch. Sobald wir aufstehen, beginnen die Herausforderungen des Lebens. Und dafür brauchen wir die Hilfe Gottes. Und in dem Text, den wir heute miteinander anschauen, spricht Paulus über die Verhaltensweise. Er fordert uns auf, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören, wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bekennen oder zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Wir werden uns heute mit dem Gedanken, uns Gedanken darüber machen, wie das auch praktisch aussehen könnte, aber zuerst müssen wir ja noch verstehen, was Paulus wirklich meint. Mit großer Selbstverständlichkeit geht Paulus davon aus, dass sich Christen von Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, unterscheiden. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Im griechischen Grundtext wird hier jedoch nicht von der Gemeinde gesprochen, sondern schlicht und ergreifend von denen, die draußen sind. Demnach sind Christen drinnen im Haus Gottes, im Reich Gottes. Hingegen befinden sich die Menschen, die Jesus ablehnen oder ihm gleichgültig behandeln, draußen, außerhalb dieses Reiches Gottes. Dieses Denken von drinnen und draußen begegnet uns auch durch die ganze Bibel in verschiedenen Variationen. Und Paulus schreibt schon eingangs des Kolosserbriefes, Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Mit anderen Worten, wenn wir unsere Schuld bekennen und Jesus nachfolgen, dann werden wir von draußen nach innen katapultiert, versetzt nach innen, in das Reich Gottes, auf den Boden des Reiches Gottes, in das Land, in dem Jesus regiert. Und mit der Finsternis haben wir dann nichts mehr zu tun. Das ist Evangelium, unverdientes Versetztwerden. Von draußen nach drinnen katapultiert zu werden, ohne gute Werke zu tun, einfach durch den Glauben. Und wenn uns das klar wird, dann können wir eigentlich nur staunen und ehrlich gesagt dürfte unsere Dankbarkeit für diese Tatsache, dass wir in diesem Haus Gottes leben dürfen, nie enden. Nie. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass es im Leben nichts Wichtigeres gibt und nichts Großartigeres, als dass ein Mensch von draußen nach innen kommt. Von der Finsternis ins Reich Gottes. Das ist viel größer, als wenn du in Deutschland lebst und Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wirst. Ist viel größer. Ist viel größer, als ein amerikanischer Präsident zu sein oder zu werden. Ist viel größer. Das ist das Gewaltigste, was ein Mensch je erleben kann, dass er von draußen nach drinnen kommt. Doch weil wir als Christen im Reich Gottes leben, sind wir in gewisser Weise dieser Welt entfremdet. Nicht, dass wir die Menschen und das Leben ablehnen würden. aber wir werden nicht mehr so ganz verstanden. Man würde sagen, wir leben in einem Paradigmawechsel, wir haben das Paradigma gewechselt, wir haben eine andere Grundvoraussetzung des Lebens und müssen dann erkennen, dass wir dann nicht immer verstanden werden. Es kann sogar sein, dass sich Menschen durch unseren Glauben beträchtlich beeinträchtigt fühlen oder sogar beleidigt sind. Wir können für die, die draußen leben, zum Ärgernis werden. Jesus sagt das in einem Gebet: Ich habe meinen Jüngern dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Und in diesem Spannungsfeld müssen wir als Christen leben und deshalb brauchen wir Weisheit. So steht es im griechischen Grundtext. Wir sollen mit Weisheit den Menschen begegnen, die Jesus nicht wirklich kennen. Es gibt Christen, die neigen dazu, sich von den Menschen zu entziehen. Sie haben irgendwie etwas falsch verstanden, dass sie meinen, wenn sie drinnen sind, sollen sie zu denen, die draußen sind, keine Kontakte mehr haben. Sie kapseln sich ab, möglichst mit wenig Menschen zu tun zu haben, die nicht drinnen sind. Das hat einen gewissen Vorteil, wisst ihr welchen? Es hat einen riesigen Vorteil, wenn ich drinnen bleibe. Ich kann nicht Falsches machen. Kann ich Falsches machen? Der größte Fehler ist, dass ich drinnen bleibe. Wäre das Gottes Idee gewesen, dann hätte er die Christen gleich von der Erde wegnehmen können. Einer bekehrt sich, schwupps weg, der andere bekehrt, schwupps weg. Brauchen wir gar nicht mehr da. Jeder Aufwand ist alles zu aufwendig. Paulus müsste uns auch nicht auffordern, mit Weisheit den Menschen zu begegnen. Wir brauchen dann gar keine Weisheit. Er hätte dann einfach sagen können, wir sollen unbedingt mit denen, die draußen sind, den Kontakt vermeiden. Baut eigene Städte, eigene Dörfer, wo nur die dort leben, die drinnen sind. Hätte er doch dann gesagt. Doch schon Jesus sagt seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es ist eindeutig, dass Jesus dagegen ist, dass sich Christen verstecken. Im Gegenteil, sie sollen leuchten. Im gleichen Kontext sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, wir sollen für die Menschen sichtbar, greifbar, wahrnehmbar sein. Und sichtbar können wir nur dann sein, wenn wir Menschen begegnen, egal ob sie Christen sind oder nicht. Jesus selbst verdeutlicht das durch seinen eigenen Lebensstil. Er begegnete Zöllnern, Prostituierten, Pharisäern, Kranken, Soldaten, Heiden, wer immer damals in seinem Umfeld gelebt hat, begegnete Jesus. Und das ärgerte natürlich die Pharisäer. Wie konnte Jesus mit solchen Menschen Gemeinschaft pflegen? Und empört schimpfen sie, dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Katastrophe. Er hat Kontakt mit ihnen. Aber da Jesus unser Vorbild ist und nicht die Pharisäer, wissen wir, dass es gut ist, wenn wir mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Überzeugungen, wenn wir diesen Menschen begegnen. Egal, was sie glauben, egal, was sie tun. Wir können und sollen mit Menschen zusammen sein, die unseren Glauben und unsere Überzeugungen nicht teilen. Auch wenn es schöner ist, immer nur mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Wie sonst sollen sie unser Licht leuchten sehen? Überall, wo wir sind, können wir für das Evangelium leuchten und das auch ohne große Predigten zu halten. So ist es gut, wenn wir in einem Sportclub sind, in einem Englischkurs, in einem Jazzclub, Strickverein, Chor, wo auch immer. Ich bin im Männerchor. Ich habe dort erst zweimal eine Kurzpredigt gehalten. Und zwar nicht, weil ich gesagt habe, ich will jetzt predigen, sondern weil die gesagt haben, du könntest jetzt eigentlich mal was sagen. Du bist doch Pfarrer. Aber das hätte ich nicht, das könnte ich nicht, wenn ich nicht dort wäre. Man kann nur Licht sein und das Licht kann nur gesehen werden, wenn man es nicht unter den Scheffel stellt, wie Jesus sagt, also versteckt, sondern wenn man es leuchten lässt. Wir gehen nicht dorthin an diese Orte, um den Menschen dann zu erklären, was sie alles falsch machen. Das macht es uns manchmal schwer, dann denke ich, jetzt muss ich dahin, dann muss ich denen sagen, was die alles falsch machen. Muss ich gar nicht. Christen sind keine Moralapostel. Paulus sagt, dass in aller Deutlichkeit den Christen in Korinth, die eine Bemerkung aus seinem frühen Brief falsch verstanden hatten. Er schreibt im 1. Korinther 6 oder 5, Vers 9 oder 6, Vers 9. Ich muss, glaube ich, eine neue Brille einkaufen. Ja, in meinem früheren Brief habe ich euch vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Und dann haben die Korinther verstanden, ja, wir müssen uns zurückziehen und ja, keinen Kontakt mit denen, die ein unmoralisches Leben führen. Dann sagt Paulus, ihr habt mich dann eben falsch verstanden. Dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere berauben oder Götzen anbeten, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Oder Luther sagt, als die Welt zu räumen. Wir müssen die Welt weder räumen noch verlassen, sondern wir müssen in Weisheit den Menschen begegnen, die ohne Jesus leben. Und zu dieser weisen Lebensführung gehört sicher auch, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten. Wir sollen, so viel an uns liegt, mit allen Menschen Frieden haben. Es ist natürlich komisch, wenn ein Christ in der ganzen Firma mit jedem zerstritten ist. Ich würde dann sagen, da ist das Licht dann ziemlich ausgepustet. Da ist nicht mehr viel Licht da. Oder wie es Petrus sagt, sollen alle Menschen durch uns etwas von der Liebe Gottes abbekommen. Das finde ich eine ganz tolle Aussage. Er sagt, in Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Also auch da, es geht immer weiter, sind immer alle Menschen einbezogen. Auch die, die draußen sind, sie sollen diese Liebe bekommen. Und wir sind die Vermittler dieser Liebe. Paulus kann natürlich nicht detailliert beschreiben, wie wir den Menschen begegnen sollen. Das ist vom kulturellen Umfeld und von der Zeit, in der wir leben, abhängig. Deshalb braucht es eben Weisheit, denn es gibt keine festen Verhaltensregeln. Genau so musst du dich jetzt verhalten, dann verhältst du dich weise. Das ist ja nicht Weisheit, dann brauchen wir keine Weisheit, dann brauchen wir ein Reglementarium, das uns sagt, wie wir uns in jeder Situation verhalten sollen. Aber wisst ihr, was das Problem von Reglementen ist? Dass sie meinen Fall nie beinhalten. Dass ich den nie finde, dann muss ich doch wieder selber hören, was ich tun soll. Also es gibt kein Verhaltensreglement, das für alle Zeiten gelten würde. Vielmehr müssen wir die Werte und Überzeugungen kennen, in denen wir leben. Und von diesen Werten aus leiten wir unsere Verhaltensregeln ab. Und dazu braucht es wirklich Weisheit. Deshalb ist Weisheit nötig. Und diese Weisheit bekommen wir, wenn wir unser Leben ganz auf Gott ausrichten. Denn je mehr wir unser Leben auf Gott ausrichten, je mehr verstehen wir, was Gottes Wille ist. Je mehr verstehen wir, auf was es ankommt, je eher können wir ableiten, wie wir jetzt uns verhalten sollen. Paulus beschreibt das so: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Seht ihr das? Ich finde das einfach sensationell, oder? Sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt. Also nicht, dass ihr fähig seid, ein Reglement zum Büchergestell herauszunehmen, dieses Reglement zu lesen, sondern dass ihr euch verändert durch ein verändertes Denken, sich auch euer Verhalten verändert und ihr immer besser erkennen könnt, was Gottes Wille ist und was Gott gefällt und was gut ist. Es geht also darum, dass wir leuchten und nicht andere Menschen mit Feuer bespeien, Bunsenbrenner loslassen und zusehen, wie sie verschmoren. Wir sollen leuchten. Und leuchten heißt, dass wir sichtbar sind und für andere Menschen zu Orientierungspunkten werden. Und dazu braucht es, das kann ich euch garantieren, wirklich Weisheit. Begegnen wir Menschen mit Weisheit, dann bietet sich manchmal die Möglichkeit, mit ihnen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Paulus fügt deshalb noch einen Gedanken hinzu, der leider oft falsch verstanden wird. Viele von uns haben die Luther-Übersetzung im Ohr, die wohl recht nahe beim griechischen Grundtext bleibt, aber trotzdem falsche Assoziationen auslöst. Kauft die Zeit aus. Und jetzt habt ihr vermutlich, die einen sind schon dabei, die Ohren langsam zu verschließen und in sich zu versinken und vielleicht mit dem iPhone sich zu beschäftigen. Jetzt kommt das ganze Zeitplanungsding. Jetzt heißt es, dass wir unsere Zeit besser einteilen müssen. Und dieser Vers dient auch oft zur Grundlage zu einem guten Zeitmanagement. Es wird der Eindruck erweckt, als wollte Paulus hier uns ermahnen, unsere Zeit richtig einzuteilen, unsere Termine richtig zu verwalten und jeglichen Leerlauf zu vermeiden. Das Leben sozusagen systematisch zu beschleunigen, das würde eigentlich perfekt in unsere Leistungs- und Erfolgsgesellschaft passen. Ja, es scheint, als könnte man damit unsere viel beschäftigten Leuten eine biblische Grundlage für ihre Terminplanung liefern. Dass ihnen Paulus sozusagen noch die biblische, von apostolische Autorität für eine durchgestylte Terminplanung gibt. Doch wer von seiner Persönlichkeit nicht zu den strukturiert veranlagten Menschen gehört, sondern eher chaotisch veranlagt ist, chaotische Züge in sich trägt, der wird diesen Vers nicht lieben und der wird an der Terminplanung scheitern. Aber wer diesen Vers zur biblischen Begründung verwendet, dass wir unsere Zeit gut einteilen müssen, der liegt definitiv komplett falsch. Ja, der missbraucht vielleicht auch unwissend diese Aussage von Paulus und hat nicht verstanden, was Paulus hier eigentlich sagen will. Ja, jetzt denkst du, ja, was plappert jetzt der wieder, wieso weiß der jetzt das und wieso sagt er jetzt das so krass und ist sich da so sicher? Es gibt eben einen ganz einfachen Grund, den ich euch jetzt erkläre, warum ich mich so sicher bin, dass das garantiert die falsche Sicht ist, wenn dieser Vers zur Terminplanung dienen sollte. In der griechischen Sprache gibt es zwei Begriffe, die wir im Deutschen in der Regel mit Zeit übersetzen. Diese beiden Begriffe sind Chronos und Kairos. Mit Chronos, das sind beides mythologische Figuren in der griechischen Mythologie, mit Chronos wird im Griechischen die fortlaufende Zeit beschrieben. Die Zeit, die dahin fließt, die auch nicht zurückgedreht werden kann. In der Geschichtsschreibung sprechen wir auch von Chronologie. Und Chronologie ist eine Beschreibung der Abfolge von Ereignissen. Also chronologisch. Wir machen es chronologisch, dann sagen wir machen es jetzt eines um das andere der Zeit nach. Kairos beschreibt hingegen einen besonderen Moment, ein besonderes Ereignis, einen bestimmten Augenblick. Also zum Beispiel war das ein Kairos, als ich als junger Mann in eine Überlebenswoche ging mit meiner Uniform und dann ging ich auf den Bahnhof und da stand eine Frau. Ich stand so und sie kam so. Das war ein Kairos. Denn sie ist heute meine Frau. Das wissen wir noch, wie es war. Das war ein Kairos. Natürlich kann ich das chronologisch einordnen, aber es war ein Kairos. Kairos beschreibt als einen besonderen Moment. Kairos ereignet sich irgendwann, irgendwo. Der Kairos kann nicht berechnet werden. Er ist unberechenbar. Chronos ist zuverlässig, gemächlich, gleichmäßig läuft er weiter. Chronos ist berechen- und kalkulierbar. Kairos hingegen taucht plötzlich auf. Und genauso plötzlich kann er wieder verschwinden. Kairos, wie wir hier sehen, ist ein leichtfüßiger junger Mann mit Flügeln hier und Flügel am Rücken. Und Kairos, der bewegt sich jetzt nun, er ist wendig, kommt, geht, wann er will. Und man kann ihn stoppen, hier an seiner Stirnlocke. Seht, er hat eigentlich einen Kahlkopf. Da hat er so eine Stirnlocke. Und an dieser Stirnlocke kann man ihn packen. Kann man den Kairos, diese Gelegenheit packen. So plötzlich, wie er scheint, so schnell ist er verschwunden. Aber wir können ihn an dieser Stirnlocke packen. Die günstige Gelegenheit, und deshalb sagt man das vermutlich auch, beim Schopf packen. Also Kairos kommt und wir machen zack und nutzen ihn. Der Vorteil von Kairos hat gegenüber Chronos noch einen kleinen Vorteil. Chronos läuft vorwärts, immer. Der läuft nie zurück. Der ist immer vorwärts. Kairos kann, wenn wir Glück haben, nochmals kommen. Weil eben nicht chronologisch ist. Könnte er nochmals kommen. Aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Er ist zu windig. Aber er könnte, immerhin, er könnte, was Chronos nicht kann. Nun ist es ja nicht schwer zu erraten, welchen Begriff Paulus hier verwendet hat. Können wir mal abstimmen, Chronos oder Kairos? Ist ja klar, ist eine dumme Frage, oder? Deshalb antwortet man nicht auf dumme Fragen, ist es peinlich zu antworten. Natürlich ist es Kairos. Paulus spricht hier eindeutig nicht von der Terminplanung, sondern von den Gelegenheiten, vom Kairos, der sich uns bietet. Paulus will uns also nicht sagen, dass wir unsere Zeitplanung optimieren sollten, noch mehr machen, noch mehr alle Zeit auskosten, sondern er will uns sagen, dass wir die Gelegenheiten, die sich uns bieten, beim Schopf packen sollen. Dass wir den Kairos nicht vorbeirennen lassen sollen. Und dieser Gedanke hat die neue Genfer Übersetzung sichtbar gemacht. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Das ist eine Umschreibung eigentlich dessen, was Paulus sagen will. Paulus will uns lediglich ermutigen, die Gelegenheiten, die sich uns bieten, zu ergreifen. Wir sollen den Kairos nicht vorbeihuschen lassen, sondern ihn am Schopf packen, wenn er da ist. Und vielleicht ist dir auch schon passiert, dass du realisiert hast, dass du eine Gelegenheit verpasst hast. Du weißt es sofort, dass sich diese Gelegenheit nicht mehr so schnell und nicht so selbstverständlich wiederholen wird. Und jedes Mal, wenn mir das passiert, sei es in Bezug auf den Glauben oder auch in anderen Dingen, jedes Mal, wenn mir das passiert, dann bin ich nachher dermaßen zerknittert. Ich brauche eine richtig Zeit, mich wieder zu erholen, dass ich so dumm war, diesen Kronos vorbeihuschen zu lassen. Kairos, Entschuldigung. Ich habe das kapiert, jetzt ist alles klar. Dass ich diesen Kairos vorbeihuschen ließ. Das ärgert mich, das frustriert mich und das bin ich oft enttäuscht über mich selber. Umso erfreulicher sind die Situationen, bei denen ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt habe. Dann freue ich mich natürlich. Wenn wir mit Weisheit den Menschen begegnen, dann werden sich uns ab und zu solche Gelegenheiten bieten und dann müssen wir diesen Kairos beim Schopf packen. Es geht also nicht um eine endlose und ermüdende Betriebsamkeit, die Paulus hier uns aufzeigen will, sondern um die richtige Reaktion im richtigen Moment. Nur um das. Nur um das geht es. Ein solcher Kairos kann sein, wenn dich morgen jemand im Geschäft oder am Studienplatz oder so fragt, du, wie war es gestern? War ein super schöner Sonntag, was hast du gemacht? Sag ich, ja, es war toll, ich bin jetzt spazieren gegangen und war wirklich, die Sonne war noch warm, schöner Herbsttag, hat Spaß gemacht. Kairos ist vorbei. Warum fängst du nicht am Morgen an? Ja, ich bin am Morgen aufgestanden, bin ich in die Kirche gegangen, habe ich was Interessantes gehört, schöne Begegnungen gehabt, konnte richtig auftanken und dann den Nachmittag mit einem Spaziergang genießen. Dann denkt er vielleicht, er sagte, bei dem schönen Wetter bist du in die Kirche gegangen. Und dann sage ich, ja, du nicht? Hä? Ich sage dir eins, wenn du nicht in die Kirche gehst, hast du was verpasst. Warum nutzen wir diesen Kairos nicht? Dass sich uns oft auch auf dem Tablett uns serviert wird. Wir müssen nichts Krampfhaftes herbeizwingen, aber wir sollten lernen, diesen Kairos zu packen. Und natürlich weiß ich von hier oben, den Kairos zu packen ist viel einfacher, oder? Als wenn ich dann am Bürotisch sitze, ist mir auch klar. Aber man muss mal eine Idee haben. Oder kommt jemand und erzählt dir eine Not. Warum sagen wir dann nicht, dass wir das in unseren Gebeten aufnehmen werden? Und dafür beten. Ich mag mich noch ganz gut an das Telefon erinnern. Es gibt so wie einen inneren Kampf dann, oder? Man hat ja immer, irgendwie hat man Angst vor etwas, was man gar nicht Angst haben müsste. Ich habe mir einen angerufen, einen Kollege, der überhaupt nicht in unserer Kirche ist, überhaupt nichts. Und hat gesagt, dass seine Frau jetzt eine schwere Operation hat und weiß nicht einmal, ob sie das überleben wird oder nicht. Um der Dramatik etwas zu nehmen, sie lebt noch. Also, dort war das nicht klar. Und dann habe ich ihm ein Telefon, das ist ein Nachbar von mir, und dann hat er mir das erzählt, und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Ich meine, für mich war klar, ich werde für die Frau beten, oder? Also, sage ich ihm jetzt das? Das ist eine blöde Frage. Sage ich ihm jetzt das? Ja, wieso soll ich es ihm nicht sagen? Nur schon, dass ich mir die Frage stelle, ist schon blöd. Weil es ja für mich ganz normal ist, dass ich ja jetzt für diese Frau beten werde. Und dann sage ich ihm, ich werde für deine Frau beten. Dann hat er sich bedankt, hat mich aufgehängt. Und als die Operation vorbei war, hat er mich angerufen und hat gesagt, dass die Operation gut gelaufen ist. Und als ich Wochen später bei einem Fest in Schlieren mit meiner Frau unterwegs war und sie getroffen habe, hat sich die Frau noch bei mir bedankt, dass ich für sie gebetet habe. Das ist unglaublich. Ich habe nur gesagt, ich bete für sie, statt dass ich es nur gedacht habe und für sie gebetet. Das sind Kairos. Und ich könnte mir die Haare raufen, wie viele Kairos ich schon verpasst habe. Die Gelegenheit am Schopf packen bedeutet nicht, dass ich darauf warten muss, dass ich jemandem das ganze Evangelium erklären kann. Da kannst du lange warten. Kannst du ein Leben lang auf den Kairos warten. Vielleicht schenkt es der Herr, dass er einmal im Leben das wirklich so kommt, dass einer kommt und sagt, erklär mir bitte das Evangelium. Das wäre natürlich super. Gelegenheit beim Schopf packen kann auch einfach bedeuten, dass ich die kleinen Gelegenheiten, so wie ich sie jetzt auch geschildert habe, wahrnehme und mein Gegenüber realisiert, da ist jemand, der ist mit Gott in Verbindung. So sieht er das Licht leuchten. Und vielleicht wird diese kleine Gelegenheit, die ich ergriffen habe, zu einer großen Möglichkeit, das Evangelium zu erklären. Und zu noch größerer Gelegenheit, jemanden zu Christus zu führen. Oder die kleine Gelegenheit führt dazu, dass ich vielleicht jemanden mal in Gottesdienst mitnehmen kann. Dann kommt doch selber mal. Du musst gar nicht immer so komisch über den Gottesdienst, du weißt gar nicht, von was du sprichst, dann schau dir das mal an. Wir müssen gar nicht immer so viel Angst haben, was die Leute dann denken, wenn sie bei uns sind. Weil wo sind sie, wenn sie nicht bei uns sind? Aber lieber einmal kommen sie zu uns und sie denken etwas Schlechtes von mir aus. Dann waren sie wenigstens einmal in der Kirche. Aber ich kann euch garantieren, in der Regel gehen die meisten Leute, die hier hereinkommen und von Kirche nicht viel Ahnung haben, erstaunt wieder zu diesem Raum hinaus. So etwas haben sie noch gar nie erlebt. Das sind die Gelegenheiten, die wir nutzen können. Und wir überlegen viel zu viel, was die Leute denken können. Dabei denken die ganz anders als wir. Weil sie draußen sind. Und die mögen viel, viel mehr ertragen als wir. Wir sind viel, viel Mimosen auf dem, oh, jetzt hat er was gesagt, jetzt was denkt er? Ja, der soll mal denken. Gott ist auch da präsent. Wir müssen nicht unseren Terminkalender optimieren, sondern wir müssen nur aufmerksam sein, damit wir den Kairos beim Schopf packen können, wenn er uns vorbeihuscht. In einem theologischen Wörterbuch wird Folgendes zu diesem Vers gesagt: Wenn sich die Gelegenheit bietet, soll sie unter Aufwand von Kosten und Anstrengungen restlos ausgenutzt werden. Also das heißt, kaufe die Zeit aus. Das hat also nichts damit zu tun mit der Terminplanung, sondern wenn der Kairos kommt, dass ich dann mit allem mir zur Verfügung stehenden diese Kairos packe und diese Gelegenheit nutze. Konzentrieren wir uns also nicht primär auf unsere Termine, sondern auf die Gelegenheiten, die sich uns bieten. Das ist auch das, was das Leben reich macht. Nicht die Termine, sondern die Gelegenheiten. Napoleon soll einmal gesagt haben, die meisten Schlachten entscheiden sich in 5 Minuten. Wenn man im richtigen Augenblick die richtigen Truppen am richtigen Ort einsetzt, dann ist alles gewonnen. Versäumt man diesen Augenblick, dann ist alles verloren. Gott möge uns die Weisheit schenken, dass wir den Menschen, die Jesus nicht kennen, so begegnen, dass es für sie hilfreich ist, dass sie das Licht leuchten sehen des Evangeliums. Und er möge uns die Aufmerksamkeit schenken, dass wir die Gelegenheiten, die sich uns bieten, beim Schopf packen. Gibt es jetzt vielleicht etwas, das du dir jetzt noch notieren möchtest? Und wenn du das jetzt nicht tust, morgen vergessen hast, dann könntest du jetzt das notieren. Ist dir heute Morgen in diesem Gottesdienst ein Kairos begegnet? Dann pack ihn. Lass ihn nicht laufen. Vielleicht hat dir Gott heute einen Gedanken durch den Kopf blitzen lassen, dem könnte ich jetzt einen Brief schreiben. Oder den möchte ich eigentlich gerne anrufen. Pack ihn. Lass ihn nicht laufen, bis es wieder vergessen ist. Mit einem Wort von Petrus möchte ich schließen. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass unser Leben sich nicht primär in einer Chronologie abspielt. Natürlich werden wir älter. Aber das, was unser Leben oft reich und spannend macht, ist nicht die Abfolge unserer Termine, sondern die Gelegenheiten, die das Leben bietet. Und besonders spannend die Gelegenheiten, die wir selber nutzen und ergreifen. Und Herr, du siehst unsere ganzen Filter, die immer hemmen wollen, mit guten Argumenten. Und der Kairos vorbeieilt. Hilf uns, dass wir aufmerksam sind, dass wir nicht zu viel alles noch überlegen und der Kairos weiterläuft, sondern dass wir ihn packen, wenn er da ist. Und staunen, was passiert. Ich danke dir, dass uns dein Wort auch nicht auffordert, dass wir unsere Termine und unsere Zeit noch straffer organisieren müssen. Sondern dass es dir um das Leben geht, um das, was wirklich zählt. Und danke, Herr Jesus, dass du durch dein Opfer am Kreuz uns versetzt hast in dein Reich. Dass wir das Privileg haben, Kinder Gottes zu sein. Amen.